möglichst lange erhalten heißt im Idealfall, Knochenmasse möglichst früh im Leben aufzubauen. Osteoporose ist ja nicht für sich genommen ein Kalziumproblem, sondern ein fehlendes Hormonsignal beispielsweise. Dass viele Menschen einfach unbemerkt Osteoporose haben oder eine verminderte Knochendichte, ist relativ klar, ne? Es ist etwas, was nicht wehtut. Es ist eine Stoffwechselerkrankung, die auch wieder sehr eng, ich muss es schon vorweggreifen, mit chronisch entzündlichen Prozessen zusammenhängt.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Ein Stolpern auf der Treppe, ein leichter Sturz oder manchmal reicht schon eine alltägliche Bewegung und plötzlich bricht ein Knochen. Hinter solchen sogenannten Fragilitätsfrakturen steckt häufig eine Erkrankung, die sich über viele Jahre unbemerkt entwickelt: Osteoporose. Das Überraschende daran, unsere Knochen sind alles andere als ein starres Material. Sie gehören zu den aktivsten Organen unseres Körpers. Sie werden ständig umgebaut, sie speichern Mineralstoffe und sie stehen in engem Austausch mit unserem Stoffwechsel und unserem Immunsystem. Faszinierend, oder? Und noch etwas fasziniert Wissenschaftler seit Jahrzehnten. Knochen wachsen nicht einfach durch Kalzium. Sie brauchen das Signal von Muskeln, Sehnen, Bändern. Denn erst wenn Zug und Belastung auf die Knochen wirken, erhält ein Knochen die Information, sich zu erneuern und eben stabiler zu werden. Hochspannend, warum ist das so? Und vor allem, warum verlieren Knochen im Laufe unseres Lebens Stabilität? Darüber wollen wir sprechen und natürlich auch darüber, was wir tun können, um unsere Knochen möglichst lange gesund zu halten. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Matthias, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, bevor wir reinstarten, ich habe ein paar Zahlen recherchiert und die würde ich gerne mal mit dir kurz besprechen. Vielleicht kannst du zu jeder Zahl einfach mal zwei, drei Gedanken sagen. Also eine Zahl, die ich schockierend krass finde. Allein in Deutschland erleiden jedes Jahr 770.000 Menschen einen osteoporosebedingten Knochenbruch. Eine riesige Zahl. Mich schockiert das, dass es so viele sind, vor allem, dass hinter so vielen Knochenbrüchen am Ende Osteoporose steckt. Dich überrascht das wahrscheinlich gar nicht.
Auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen, ich bin gespannt auf die anderen Zahlen, die du mitgebracht hast, weil wahrscheinlich wirst du uns noch ein bisschen was zur Epidemiologie mitgeben, wie viele Millionen Menschen von Osteoporose betroffen sind. Ja. Und warum ich gerne einmal da drauf schauen möchte, weniger auch der Panikmache, jeder muss jetzt seine Knochendichte bestimmen, aber dieses faszinierende Stoffwechselorgan und auch immunologische Organ, wenn man so möchte, oder wie eng das miteinander in Verbindung steht, dass wir darauf schauen. Der spannende Teil, den ich finde, ist diese doch sehr große Zahl an Brüchen, die entstehen. Schau dir an, wie viele Millionen Menschen von Osteoporose betroffen sind und es auch nicht bemerken. Ja, Osteoporose ist wieder eine der Erkrankungen, die jetzt nicht unmittelbar ins Auge fallen. Es gibt natürlich Situationen, wo man etwas vermuten könnte und Situationen, die dazu führen könnten. Aber es ist eine Stoffwechselerkrankung, die auch wieder sehr eng, ich muss es schon vorweggreifen, mit chronisch entzündlichen Prozessen zusammenhängt, lange voranschreitet, sich entwickelt über die Zeit, verschiedene Kofaktoren, Beteiligungen hat, die hier durchaus eine wichtige Rolle spielen. Und dann ist der Knochenbruch letztendlich selbst das, was dann das Symptom ist und die, du hast es, diese Gebrechlichkeitsfrakturen gerade schon angesprochen, dann uns vielleicht zeigt, jetzt haben wir eine Fraktur und dann auch eine Einschränkung logischerweise. Mhm. Aber es ist unter Umständen klassischerweise natürlich irgendetwas wie ein Hüft- oder Oberschenkel-Hals-Gelenkbereich, also Gelenk selbst nicht, aber der Oberschenkelhals, der bricht. Oder eine Radiusfraktur, Armfraktur. Aber natürlich auch im Bereich der Wirbelkörper, die vielleicht auch so Impressionsfrakturen bekommen, weil sich im Kontext der Osteoporose wirklich was verändert hat. Das waren zu viele Sätze, ich weiß, aber ich musste das schon mal direkt
loswerden. Ja, ist doch super. Das ist ja super spannend. Ich gehe gleich mal weiter. Also 770.000 osteoporosebedingte Knochenbrüche in Deutschland. Wahnsinn. Jedes Jahr. Du hast schon gesagt, es sind Millionen Menschen betroffen, weltweit, klar. Aber allein in Deutschland 5 bis 6 Millionen Menschen leben mit Osteoporose. Eine gigantische Zahl. Also im Grunde jeder Zehnte, jeder Zwölfte. Eine Riesenzahl. Und auch spannend, etwa jede dritte Frau und etwa jeder fünfte Mann über 50 erleiden im Laufe ihres Lebens einen osteoporotischen Knochenbruch. Also auch spannend. Da kann man mal gucken. Also 1, 2, 3, du bist dran. Ja.
Und jetzt gebe ich schon mal direkt an dich zurück. Was vermutest du, was vielleicht dann für den Knochenstoffwechsel auch eine wichtige Rolle spielen könnte?
Naja, ich habe es eingangs ja gesagt, Bewegung wahrscheinlich auch. Also
ja,
Muskel,
natürlich.
Training.
Aber was verändert sich im höheren Alter unter Umständen auch? Typischerweise, viele Frauen sind sich dem Thema nochmal anders bewusst, aber du merkst, es gilt für Männer auch. Es sind natürlich auch hormonelle Veränderungen, die eintreffen, weil uns bestimmte Hormonsignale, Östrogensignalwege und natürlich auch Testosteronsignalwege fehlen. Also von daher ist es keine reine Frauenerkrankung, wie man jetzt so vielleicht einordnen würde, wobei das natürlich postmenopausal häufiger ein Thema ist, was auch beobachtet wird und mit untersucht wird. Aber hier sehen wir auch, um das schon direkt wieder mit zu ergänzen, wenn wir über Stoffwechselorgan sprechen, in beide Richtungen, also Informationen, die an den Knochen kommen und die der Knochen selbst auch aussendet, um das zu tun, was er eigentlich tun sollte, sich nämlich zu regulieren.
So, und jetzt habe ich noch eine Zahl, die ich mitgebracht habe und die finde ich auch nochmal spannend. Etwa 10% unserer gesamten Knochenmasse werden jedes Jahr komplett erneuert.
Ja, finde ich
auch spannend. Und das leitet eigentlich über zu meiner ersten konkreten Frage an dich. Ja. Und das musst du uns nochmal erklären. Ich glaube, viele Menschen haben im Kopf, unser Skelettsystem, unser Knochensystem, das ist etwas Starres. Das ist irgendwie gebaut, das ist im Laufe des Lebens entstanden und das ist einfach da. Wir haben alle so das Skelett im Kopf, das im Biounterricht irgendwo in der Ecke stand und verstaubt ist. So diese festen Knochen oder die versteinerten Knochen der Dinosaurier, über die unsere Kinder immer sprechen. So, wenn wir also unsere Knochen tatsächlich anschauen, dann ist das anders. Die Wissenschaft weiß mittlerweile, unsere Knochen, die sind ein hochaktives, immunologisch aktives Organ, ein stoffwechselaktives Organ. Erklär uns das. Wie funktionieren unsere Knochen?
Ja, ich glaube, wir könnten eine reine Osteologie-Serie daraus machen, weil alle Mechanismen werden wir nicht im Detail besprechen können. Aber diese erste Vorstellung von, okay, das ist doch eigentlich etwas sehr Starres, sehr Kompaktes. Und ja, vielleicht hat man genauso ein Skelett vor Augen, was in den meisten Fällen wahrscheinlich eher aus Plastik ist. Und versteinerte Knochen sagen es schon, es sind versteinerte Strukturen, also ist da nichts mehr an lebenden Zellen mit dabei. So, das heißt, der Knochen selbst ist kein totes oder auch einmal aufgebautes Gewebe oder einfach eine Ansammlung von Mineralien. Auch das, um das wichtig zu verstehen, der Knochen, die Knochenstruktur natürlich je nach Art, je nach Lebewesen auch nochmal unterschiedlich. Natürlich können wir uns vorstellen, bei Vögeln sieht das Ganze nochmal ein bisschen anders aus, aber auch unsere Knochen sind nicht durchgehend mineralisiert, um Gottes Willen. Dann wäre das Skelettsystem viel zu schwer. Wir könnten uns nicht bewegen und hätten vielleicht noch Glück bei sehr axialen Belastungssituationen, also ich sag mal so einem Sprung. Aber sobald irgendeine Scherbewegung reinkommen würde, würde das ja unmittelbar zerbrechen. Kann sich jeder vorstellen, wenn man sich einen Stein vorstellen würde. Ja? So, das heißt, da schon mal vorweg, ja, Mineralien spielen im Knochen eine ganz wichtige Rolle. Calcium und Phosphat, da haben wir auch unseren Hauptcalcium- und Phosphatspeicher. Das ist eine der wichtigen Funktionen natürlich auch des Knochens. Aber es ist eben nur eine Teilfunktion. Es ist ein System, was sich kontinuierlich lebenslang, du hast es gerade in dieser prozentualen Zahl angegeben, sich aufgebaut hat, aber eben umbauen kann und umstrukturieren kann und quasi immer wieder reparieren kann und, das ist jetzt ganz wichtig, sich an Belastungen anpassen kann. So, auf diese Mechanismen gucken wir uns das gleich nochmal etwas genauer an, was an Belastung anpassen bedeutet. Du hast es gerade eingangs schon gesagt, Bewegung scheint hier auch eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Eine wichtige Rolle, aber auch nicht nur für sich genommen.
Lass uns da doch mal direkt nochmal kurz reintauchen, weil wenn du das schon ansprichst, also Knochen brauchen, das sagt die Wissenschaft heute, die Belastung, sie brauchen Zug von Muskeln, von Sehnen, von Bändern. Sie brauchen quasi diesen Trigger. Hallo, ich bin hier in Bewegung und ich ziehe und stauche und zerre an dir, um überhaupt diesen Impuls zu bekommen, zu wachsen. Heißt natürlich, jemand, der nur den ganzen Tag sitzt oder im Bett liegt oder sich kaum noch bewegt, dessen Knochen werden wahrscheinlich schneller an Osteoporose erkranken oder sagen wir mal, leichter kaputt gehen als Knochen von einem, ich sag jetzt mal, 70-jährigen Mann, der noch regelmäßig zweimal die Woche joggen geht, Krafttraining macht und sich bewegt. Oder ist da ein Denkfehler drin?
Nee, da ist überhaupt kein Denkfehler drin. Ob es sich dann am Ende des Tages um die Diagnose Osteoporose handelt, die verschiedene Ursachen hat und viele Beteiligungen mit dabei hat, sei nochmal dahingestellt. Aber Fakt ist, wenn Knochen nicht bewegt wird. Und ja, wir können uns vorstellen, stellt euch euren Unterarm vor und ich bewege meine Hand Richtung Schulter. dann hat sich meine Knochenstruktur logischerweise erstmal noch nicht wirklich bewegt. Aber dass ich eine Bewegung stattfinden lassen konnte, funktioniert ja nur, indem Muskulatur mit dann Sehnen an einem Knochen ansetzt und dann quasi die Bewegung mit erzeugt. So, meine Bewegung, stellt euch das selbst vor, eure Hand Richtung Schulter ist jetzt erstmal keine größere Belastung. Das kann eine Kaffeetasse sein, die man bewegt und wie auch immer. Aber deswegen reden wir ja auch häufig über muskuläre Belastung und reden darüber, wie wichtig auch die Muskulatur als Stoffwechselorgan ist. Mhm. Aber es gilt eben für den Knochen auch. Das heißt, der Zug, der über Sehnen bei zusätzlicher Belastung, wenn ich etwas trage, irgendetwas bewege, wenn ich springe, auf den Knochen kommt, ist immer eine mechanische Beanspruchung, die am Ende zelluläre Mechanismen auslösen wird. Das heißt, die mechanisch registrierten Signale lassen den Knochen je nach Situation, je nachdem, was man gemacht hat, gehen, springen, Krafttraining, schwere Gegenstände tragen, irgendwie so den Muskel anspannen an sich, den Druck und Zug auf den Knochen eben mit auslösen und diese Signale aktivieren einer der drei wesentlichen Zellen, die im Knochen verantwortlich sind. Und das sind in dem Falle die sogenannten Osteozyten. Also nichts anderes als Knochenzellen. Und diese übersetzen wirklich diesen mechanischen Reiz in ein biochemisches Signal. Okay. Es ist also nicht nur so, dass man sich das irgendwie vorstellt, aber es gibt dann in diesen Osteozyten Signalwege, die letztendlich dafür sorgen, dass Knochen aufbauende Signale losgelöst werden und knochenabbauende Signalwege gehemmt werden. Und diesen Mechanismus ist halt ein wesentlicher Teil. Und jetzt nochmal zu dem Eingangsstatement zurück. Wenn ich mich hinlege und nicht mehr bewege, bekomme ich dann Osteoporose. Ja und nein, weil es würde uns an vielen Stellen nicht gut tun, aber wenn kein Druck und kein Zug mehr auf die Knochen kommt, wird auf jeden Fall die Signalwege der abbauenden Wege deutlich aktiver werden. Es würde sich nicht mehr zu bewegen, auch zu Entzündung führen, da will ich auch gleich noch zu kommen. Die Entzündungssignale sind sehr eng gekoppelt mit dem Abbau im Knochen selbst. Und wir werden auf jeden Fall erkennen, dass die Knochendichte erstmal abnehmen wird. Und wer sich mit dem Thema Weltraumforschung und viel mehr mit beschäftigt und auch Untersuchungen zu dem Thema kennt, dass Menschen über längere Zeiträume genau in diese Bewegungsarmut gebracht werden, oder wer die Untersuchungen kennt, wirklich aus dem Weltraum von der ISS, wenn wir uns da Abnahme der Muskelmasse, Veränderung der Knochendichte mit anschauen, dann fehlt hier was? Schwerkraft. Und diese fehlende Schwerkraft ist natürlich ganz entscheidend und mein Knochen weiß gar nicht mehr genau wohin. Und natürlich kann ich versuchen, mit muskulärer Aktivität gegenzusteuern, aber es fehlt ein wichtiges Signal. Mhm. Und das kann zum Abbau führen und in der Verkettung durchaus auch zum Thema Osteoporose natürlich beitragen.
Ja, ist ein spannendes Ding, gerade dieses Weltraumthema. Die Astronauten auf der ISS beispielsweise, wenn die monatelang im Weltall sind oder fast ein Jahr, die machen Sport da oben, ja. Also da gibt's auch Videos, wie die so Fahrrad fahren auf so einem Ergometer und verschiedene Kraftübungen machen. Aber ich glaube, es ist nach wie vor nicht so richtig gelöst, das Problem, dass diese Schwerkraft einfach fehlt und dass dieses Signal, dieses Kraftsignal tatsächlich negativen Einfluss hat auf die Muskulatur, aber eben auch auf die Knochen. Und dass das natürlich ein Thema ist, wenn wir vor allem über längere Weltraumreisen Richtung Mars sprechen, wo also dann wirklich die Astronauten viele Monate unterwegs sind. Aber gut, wir driften zu weit ab. Also
bleiben wir auf der Erde. Aber auch, ja. Also selbst wenn wir auf dem Mars ankommen würden und aufgrund des kleineren Planeten eine geringere Schwerkraft hätten,
auch das Problem,
würde sich das auch auswirken. Ein Kind, das dort geboren werden würde, könnte niemals auf die Erde zurückkehren. Also ich weiß, jetzt drifte ich ab. Aber Fakt ist, es hat natürlich in der Belastbarkeit der Knochen, wie es auf Mutter Erde eben üblich wäre, sprich, wir haben unsere Schwerkraft mit dabei und diesen Reiz, ja, da müssen wir schon einiges kompensieren, um das hinzubekommen, und von daher sind da viele Trainingsstunden pro Tag mit eingeplant und aufgehalten werden kann es trotzdem nicht. Und jetzt kommen wir zurück und bleiben auf der Erde. Viele Menschen haben eben zu wenig Reize und man darf nicht vergessen, der Knochen, wenn wir dieses Bild verändern von einer passiven Struktur zu einem aktiven Stoffwechselorgan, zu aktiven Zellen, nämlich Kollagenzellen, die vorhanden sind, die zwischendrin Mineralstoffe eingebaut haben, und deswegen sieht das so hart aus, aber eigentlich eine sehr elastische Struktur, die daraus auch entsteht, die auf Reize gut wirken kann. Es ist ein sehr teures Stoffwechselorgan. Erhalt und die Reparation und all das benötigt sehr viel Energie. Ja, und wenn es nicht gebraucht wird, wird es abgebaut oder eben reduziert, um sich daran eben anzupassen.
Ich will nochmal zurückspringen zu unserer ersten Frage. Da bin ich dir ein bisschen reingegrätscht. Ja. Da habe ich dich gefragt, also stoffwechselaktives und immunologisch hochaktives Organ, unsere Knochen. Erklär uns das nochmal. Also du hast es gerade gut beschrieben, Kollagenstruktur, die Mineralien anlagern kann. Aber wie interagiert ein Knochen mit unserem Stoffwechsel und wie ist er immunologisch relevant? Was macht der Knochen oder wie funktioniert das?
Also vielleicht, um da nochmal die Aufgaben sowieso mit abzudecken, Stütz- und Bewegungsorgan, so würde man es jetzt typischerweise einschätzen. Jetzt haben wir schon mal gesagt, okay, da steckt mehr drin, auch was die Flexibilität angeht, auch eines Knochens selbst. Ne? Also wenn wir springen, ist da auch eine gewisse Biegekraft durchaus möglich. Dann haben wir den Mineralienspeicher mit angesprochen. Aber dann ist noch etwas Wichtiges. Im Knochen selbst, im Knochenmark, finden wir das blutbildende Knochenmark. Das heißt, hier wird Blut gebildet und auch ein Teil des Immunsystems. Also der Knochen selbst ist quasi Teil des Immunsystems. Gleichzeitig kann, und deswegen ist es eine hochinteraktive Kommunikationszentrale, Knochen an sich, weil es quasi Signale selbst abgeben kann und selbst aufnehmen kann. Ja, also Zielorgan für verschiedene Hormone. Ich hatte eben schon so Testosteron und Östrogene mit angesprochen. Und warum ist diese Verbindung zum Immunsystem so entscheidend? Nicht nur anatomisch, sondern auch eben biologisch sehr eng miteinander in Verbindung. Das heißt, im Knochenmark selbst entwickeln sich zahlreiche Immunzellen. Und jetzt habe ich eben schon die erste Knochenzelle mit genannt, die Osteozyten. Die sind eben auch wichtig, die gehören genauso mit dazu. Und dann gibt es, den Begriff haben einige schon mal gehört, Osteoklasten und Osteoblasten. So, und Osteoklasten, so kann man sich das immer als Eselsbrücke merken, die klauen Calcium, das ist immer so diese Vorstellung. Und eine hohe Osteoklastenaktivität, können wir uns vorstellen, dass viel Calcium wieder abgebaut wird. Aber so dürfen wir Osteoklasten natürlich nicht verstehen. Es sind die knochenabbauenden Zellen. Aber jetzt ist der richtig spannende Teil, sie stammen aus der gleichen hämatopoetischen myeloischen Zelllinie. Was heißt das auf gut Deutsch? Aus den gleichen Zellen, wie Immunzellen gebildet werden, nämlich Monozyten und Makrophagen, werden auch diese Osteoklasten gebildet. Ein Teil der Zellen in unserer Knochen sind Immunzellen. Und die reagieren unfassbar gerne auf Signalstoffe, nämlich Entzündungssignalstoffe wie TNF-Alpha, Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 17. Da haben wir auch schon häufiger zu gesprochen. Und das beeinflusst dann quasi den Knochenstoffwechsel. Inwiefern? Es reguliert so einen zentralen Schalter, einmal genannt, dann darf man es auch wieder vergessen, Rankel. Das aktiviert diese Osteoklasten und dann bauen sie unter anderem Knochenmaterial ab. Und sobald ein Entzündungssignal kommt, steigt diese Aktivität und die Osteoklastenaktivität und mehr Knochen wird abgebaut. Heißt im Umkehrschluss auch, bei entzündlichen Situationen wird auch immer Knochen mit abgebaut, ob ich nun den Reiz hatte oder nicht mit hatte. Aber jetzt können wir uns doch auch vorstellen, dass chronisch entzündliche Situationen ebenfalls den Abbau natürlich beschleunigen können. Und das sehen wir bei rheumatischen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis oder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder verschiedenen Autoimmunerkrankungen. So, aber damit reicht es noch nicht. Natürlich geht auch genau das Gegenteil. Der Knochen selbst ist auch hormonell aktiv und es produziert quasi Wachstumsfaktoren. Das machen jetzt wiederum diese Osteozyten. Und diese regulieren dann auch die Ausscheidung von Phosphat in der Niere beispielsweise oder den Vitamin D3-Stoffwechsel oder die Mineralstoffbalance in unserem Körper. Das heißt, es ist nicht nur Signal, was von außen kommt im Kontext der Entzündung, sondern natürlich auch Selbstsignale, die reguliert werden können, je nachdem, was ankommt und je nachdem, wie viel davon von Baustoffen beispielsweise zur Verfügung steht.
So, jetzt lass uns mal auf Osteoporose konkret schauen. Ich habe eingangs gesagt, plötzlich bricht ein Knochen und erst dann stellt man fest, okay, offenbar hast du Osteoporose, die Knochen sind porös, sie brechen relativ leicht. Zwei Fragen dazu an dich. Wie definieren die Wissenschaftler oder wie definiert die Medizin Osteoporose? Und wieso ist das so, dass sie so viele Jahre unbemerkt bleibt? Erklär uns das.
Also, was die Diagnostik angeht, gibt es zwei Dinge. Das eine, was du eingangs auch schon erwähnt hast, das ist natürlich einmal das Thema Fraktur. Fragilitätsfraktur unterscheidet sich nochmal von einer traumatischen Fraktur im klassischen Sinne. Ich bin gestürzt. Wer die letzten Tage Fußball geschaut hat, hat sowas auch gesehen. Man stürzt über eine Bande, bricht sich vielleicht einen Arm. Mhm. Am Ende habe ich eine Fraktur einfach durch eine blöde Rotationsbewegung, falscher Fallwinkel. Das ist dann natürlich, hat erstmal noch nichts mit Fragilität zu tun, weil eigentlich die Strukturen sich im guten Ausgleich befinden. So, aber wenn jetzt so Frakturen auftreten, die irgendwie untypisch sind oder in der Intensität nicht so hoch waren, dann wird man natürlich auf der einen Seite hellhörig und das erklärt den zweiten Teil der Frage schon etwas. Ja, vielleicht wurde es einfach nicht untersucht und nicht entdeckt. Und der andere Teil in der Diagnostik ist typischerweise die sogenannte Knochendichte, die man misst. Und es gibt eine klassische Messmethode, das kennen viele, das ist die DAXA-Messung, duale Röntgenabsorptiometrie. Dabei wird die Knochenmineraldichte also genauer gemessen und bestimmt, dann haben die einen oder anderen schon mal so etwas gesehen. Daraus wird dann ein sogenannter T-Score ermittelt. Man findet das dann an unterschiedlichen Knochenbereichen. Ich hatte es schon gesagt, so Lendenwirbelsäule gehört beispielsweise mit dazu, Oberschenkel, Hals, verschiedene Regionen, die mit bestimmt werden. Und es wird eben vergleichsweise, auch populationsvergleichsweise mit eingeteilt. Und die Knochendichte wird dann bei einem niedrigeren Wert, sprich einem T-Score von kleiner gleich minus 2,5, hat man jetzt auch mal gehört, als Osteoporose bezeichnet und irgendwo zwischen minus 2,5 und minus 1,0 als Osteopenie. Das ist auch noch so ein Begriff, den man mal gehört hat. Das ist quasi so eine gewisse Abnahme der Knochendichte, die stattgefunden hat. Es ist nicht wirklich Osteoporose. Ich glaube, dass dieses Bild bei vielen zu erkennen ist, gerade dann, wenn beispielsweise Bewegung keine Rolle spielt, chronische Entzündung. Aber vielleicht fehlen noch ein paar andere Risikofaktoren eben mit dabei. Und das ist einmal diese Messmethodik und so typische Fragilitätsfrakturen, wie gesagt, in Kombination, wenn das betrachtet wird. Aber man schaut logischerweise auch auf Alter, vorher gelaufene Frakturen, Wirbelkörperfrakturen, irgendwelche Stürze und verschiedene Begleiterkrankungen, ne? Gerade chronisch entzündliche Erkrankungen. Man schaut auf Medikamenteneinnahme, insbesondere Steroidhormone wie Glukokortikoide, die vielleicht mit eingenommen werden, also was wie Cortison. Man schaut auf die Muskelkraft und von daher ist es insgesamt in der Bewertung erstmal, dass man einen Hinweis darauf hat und dann versucht natürlich, und da gucken wir ja auch noch drauf, dagegen anzusteuern. Dass viele Menschen einfach unbemerkt Osteoporose haben oder eine verminderte Knochendichte, ist relativ klar, ne? Es ist etwas, was nicht wehtut. Die entzündlichen Prozesse, die es unter Umständen mit auslösen, spürt man dementsprechend auch nicht. Es gibt nicht typische Frühsymptome. Meistens ist es dann eine stille Erkrankung, so könnte man sagen. Und erst die erkennbare Fraktur, Handgelenk- oder Unterarmfraktur, Wirbelkörperfraktur, Hüftfraktur, da tritt es dann überhaupt erstmal wirklich mit in Erscheinung. Und viele haben vielleicht im Vorfeld auch noch nicht drauf geschaut. Ich weiß mittlerweile, dass viele Ärztinnen und Ärzte das Thema natürlich mit im Blick haben und auch mit berücksichtigen und Risikogruppen natürlich auch auch mit untersuchen. Und wenn ich noch einen Satz zu dieser Entstehung der Osteoporose mit sagen kann, um dieses Bild nochmal zu komplettieren von den Zellen und dieser Aktivität dieser Zellen. Ich hatte eben diese Osteozyten mit erwähnt, die quasi auch ein Signalgeber sind, wenn so mechanische Reize kommen, die werden im Laufe des Aufbauprozesses mit in den Knochen mit eingebaut. Dann gibt es diese Osteoklasten, die quasi Knochen abbauen. Und jetzt würde man ja sagen, warum hat die Natur sich sowas überlegt? Warum gibt es Zellen, die meinen Knochen wieder abbauen? Das will doch niemand. Aber die Antwort lautet natürlich, doch, wir wollen das, weil natürlich ältere Strukturen wieder abgebaut werden sollen und das Ganze reguliert werden soll. Auch in akut entzündlichen Prozessen brauchen wir ja Teilstrukturen, brauchen wir Calcium, Phosphat in der Verfügbarkeit. Das macht schon sehr viel Sinn.
Das heißt, die Knochen sind auch ein Speicherort für Calcium und andere Mineralien? Oder wie und müssen Phosphat, wir uns das vorstellen?
Ja, das ist eine der zentralen Aufgaben, die meisten kennen. So im Sinne von, naja, da sind 1,2 Kilogramm reines Calcium für mich abgespeichert. Das ist richtig. Aber dieser Regulationsmechanismus von Einbau, Abbau ist ein Wechselspiel den ganzen Tag über. Und wir brauchen die Osteoklasten, genauso wie die, Achtung, Osteoplasten, um dieses Bild zu komplettieren, also aufbauende Zellen, die sich immer in einer Art Wechselspiel befinden. Und das ist das, was bei Osteoporose letztendlich mit passiert. Es ist nicht nur ein Fehlen von Calcium, was viele denken, oder auch der Ansatz von, das ist jetzt meine Therapie dabei, sondern es muss ursächliche Mechanismen geben. Und Entzündung ist ganz vorne mit dabei, weil Entzündung der Treiber dieser Osteoklasten ist. Ich weiß, ich wechsle ein bisschen. Osteoklasten bauen ab. Entzündung werden dadurch gefördert. Und ich habe eine höhere Osteoklastenaktivität und dann vielleicht noch zu wenig Bewegungslust und oder auch zu wenig Sport oder wie man es immer einbauen würde. Und am Ende habe ich keinen wirklichen Gegenspieler dazu. Das heißt, bei der Osteoporose im Vollbild habe ich dann auch nicht nur eine hohe Osteoklastenaktivität, sondern auch wirklich eine strukturelle Veränderung der Knochenarchitektur. Wer sich so einen Knochen dann mal unter dem Mikroskop anschaut, sieht, dass das wie so ganz viele Stränge, sieht aus wie so ein dreidimensionales Spinnennetz mit ganz vielen Lücken zwischendrin. Und diese ursprüngliche Kollagenstruktur, die wird von den Osteoblasten überhaupt erst gebaut. Und das nimmt quasi im Verlauf auch alles mit ab. Und von daher geht es nicht nur darum, wie gesagt, zu wenig Calcium und ein Vitamin D3-Problem, sondern wirklich einen Stoffwechselprozess, ein fehlendes Hormonsignal beispielsweise von außen. Und am Ende Auswirkungen, die Knochenbrüche sind schlimm genug, gar keine Frage, aber natürlich auch einen wichtigen Teil als Regulationsorgan unseres Stoffwechsels, den wir eigentlich brauchen, nämlich genügend Signale, die vom Knochen wirklich direkt ausgesendet werden können.
Also hochspannend. Und ich glaube, es ist bis hierhin gab es schon viele Aha-Momente. Also bei mir war es jedenfalls so. Und ich kann mir vorstellen, auch in unserer Community wird Sicherheit viele geben, die sagen, okay, so funktionieren Knochen. Interessant. Also mein Bild hat sich da schon deutlich geändert. Jetzt noch eine Frage, Matthias. Wenn wir also gelernt haben, unsere Knochen sind kein starres Ding, sondern ein biologisch flexibles, sich ständig erneuerndes, mit unserem Stoffwechsel, mit unserem Immunsystem interagierendes biologisches System, heißt das ja auch, dass wir Einfluss darauf nehmen können und dass wir etwas tun können, um Osteoporose beispielsweise ja so spät wie möglich einsetzen zu lassen oder sie vielleicht gar nicht relevant in unserem Leben erleben zu müssen. Was sind die konkreten Dinge, die wir tun können? Also, ich habe schon vorhin gesagt, wenn die Knochen also Bewegung brauchen, Druck ziehen, drücken und so weiter, Sport, Kraftsport, Bewegung. Aber was noch? Ist es eben auch die regelmäßige Einnahme von Mineralien, von Calcium, von Phosphaten? Oder was können wir tun, um Osteoporose, ja jetzt hart gesagt, den Kampf anzusagen?
Naja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Natürlich spielen auch eine ausreichende Mineralienversorgung eine wichtige Rolle. Ich will das auch gar nicht sagen, dass das überhaupt nicht notwendig ist. Aber ich merke natürlich, dass sehr schnell, ich sag mal, eine Knochendichte gemessen wird und die verändert sich und die wird, also der T-Score sinkt weiter ab und dann sagt man, okay, alles klar, wir geben jetzt einfach Calcium ins System rein. Und damit greift aber eine Therapie unter Umständen zu kurz. Der nächste Punkt, wonach man schauen würde, wäre, naja, was brauche ich als Kofaktoren unter Umständen noch für den Knochenstoffwechsel? Das ist dann Vitamin D3, da habe ich auch schon mit erwähnt. Und auch das reicht für sich alleine genommen nicht aus, weil am Ende Vitamin D3 zusammen mit K2, das kennen viele, oder K-Vitamin grundsätzlich, der Knochen oder Calcium letztendlich auch richtig verbaut werden kann. Vitamin K karboxyliert noch bestimmte Signale aus dem Knochen des Osteokalzins. Dafür ist es auch mit notwendig. Am Ende des Tages ist es in der Gesamtheit hilfreich, dass es eingebaut werden kann. So, aber wenn ich nur den Baustoff reingebe, ist es doch relativ simpel. Ich packe hier Calcium rein und noch ein bisschen Vitamin D und K2. Bei Mangelthemen durchaus sinnvoll. Aber Osteoporose ist ja nicht für sich genommen ein Calciumproblem, sondern ein, wie ich eben gerade schon versucht habe zu erklären, ein fehlendes Hormonsignal beispielsweise, ein überschießendes oder anhaltendes Entzündungssignal, ein Nährstoffaufnahmethema, was aber auch nicht nur damit beginnt, weil ich die Substanzen nicht über die Nahrung aufgenommen habe, sondern weil es vielleicht nicht adäquat im Darm aufgenommen werden kann, und ein Mangel von der passenden mechanischen Belastung. Und wenn wir die Dinge zusammenfassen, haben wir natürlich begleitend, und das ist für viele jetzt nichts Neues, aber natürlich begleitend in der Therapie durchaus Strategien rund um Krafttraining, angepasste mechanische Belastung. Aber ich erinnere dich, Felix, an unsere Folge zum Thema Krafttraining, die wir gemacht haben. Das Krafttraining ist nicht nur deshalb Krafttraining, weil ich sage, dass es Krafttraining ist, sondern es muss der passende mechanische Reiz sein. Ich denke, da können sich noch viele dran erinnern, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich eine Hantel ein paar Mal hin und her bewege und sage, ja, das war jetzt mein Krafttraining, sondern wenn wir in den Wiederholungszahlen sprechen, dann muss ich ein Gewicht, egal über welches Gelenk oder welchen Muskel ich spreche, und damit trainiere ich auch den Knochen mit dazu, sein, der dementsprechend eine Überwindung bedeutet, die ich vielleicht 8 bis 12 Mal in der Wiederholung schaffe, aber kein 13. Mal mehr. Weil sonst verlasse ich diesen Muskelaufbau und dementsprechend auch den passenden Krafttrainingsreiz. Also das Training muss und die Belastung muss angepasst sein. So paradox das klingen mag, aber rein von der Wirkweise dessen, was wir brauchen, wären eigentlich axiale, also von oben auch drückende zusätzliche Gewichte im Hypertrophie-Maximalkraftbereich. Das ist schwer vorstellbar. Also was bedeutet das? Dass eine ältere Dame mit 80 Jahren im Idealfall mit einer Langhantel Kniebeuge machen würde, mit mehr als ihrem eigenen Körpergewicht im Idealfall. Das fange ich nicht von heute auf morgen damit an, aber logischerweise gehört das mit dazu. So, und dann würde ich aber aufbauend dazu sagen, braucht es doch noch mehr. Also wenn die Therapie damit endet, dass man sagt, wir geben jetzt Calcium und Vitamin D rein und schauen mal, was passiert, dann kann ich sehr gut prognostizieren, ohne jedwede DAXA-Messung, dass die Osteoporose immer weiter fortschreiten wird. Aber wenn wir andere Lebensstilfaktoren mit berücksichtigen, andere Stressoren rausnehmen, ich weiß, auch das wiederholt sich, aber Alkoholkonsum oder Rauchen beispielsweise, was sehr viele oxidativen Stress mit verursacht und natürlich Entzündung wieder mit ankurbelt, gehört das mit dazu. Wenn ich eine Nährstoffaufnahmeproblematik habe, dann muss ich mir das Thema des Darms genauer mit anschauen und entscheiden, ob Nährstoffe auch wirklich gut aufgenommen werden können oder ob es da vielleicht ein Problem gibt. Und wenn wir den chronisch entzündlichen Prozess haben, dann müssen wir hier die Ursache finden. Das heißt, für viele der Osteoporose erkrankten Patientinnen und Patienten haben wir es natürlich im Laufe des Alters als Konglomerat aus verändertem Hormonhaushalt und chronisch entzündlichen Prozessen. Und natürlich gibt es aber auch viele, die andere Grunderkrankungen haben, die hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion. Eine überschießende Schilddrüse, eine Hyperthyreose, sorgt dafür, dass ein Schilddrüsenhormon produziert wird, Calcitonin, was am Ende mehr Calcium aus dem Knochen bereitstellt. Ja, eine Nebenschilddrüsenüberfunktion gehört mit dazu, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung gehört mit dazu, auch sowas wie Zöliakie gehört mit dazu. Das sind erstmal Risikofaktoren, aber die Erkrankungen müssen natürlich behandelt werden, weil sonst der chronisch entzündliche Prozess ein weit laufender Prozess sein wird, der die Osteoporose natürlich mit beschleunigen wird, auch in der Geschwindigkeit, wie es vielleicht schon mit entstanden ist. Und wenn das nicht mit berücksichtigt wird oder ich nenne es mal so halbherzig irgendwie mit begleitet wird in der Therapie, dann wird sich an der Osteoporose auch nichts mit verändern.
Also, haben wir verstanden, Matthias? Und ich würde noch ergänzen, was wir auch nicht tun sollten, zu lange in den Weltraum fliegen. Auch das tut
das
unseren
Knochen
dann nicht gut. Na klar. Matthias, abschließend, also gib uns noch was mit auf den Weg. Was sind noch wirksame Maßnahmen, um unsere Knochengesundheit möglichst lange zu erhalten?
Also möglichst lange erhalten heißt im Idealfall Knochenmasse möglichst früh im Leben aufzubauen. Ja, das hängt genau damit zusammen, was auch der Frage eben entsprang, so warum bleibt Osteoporose lange unentdeckt? Ja, weil andere Mechanismen übersehen werden und auf die Knochen wird dann auch nicht wirklich drauf geschaut. Aber Knochengesundheit beginnt jetzt nicht erst im Alter von 70 Jahren. Das müssen wir einfach verstehen. Das heißt, es beginnt vielmehr in der Kindheit, im Jugendalter, im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter. In der Zeit können wir natürlich mit einem funktionierenden, regulierten Stoffwechselimmunsystem oder Systemen vielmehr natürlich sehr schön unseren Knochenstoffwechsel ansteuern und die maximale Knochendichte, was nicht heißt, dass es komplett mit Kalzium zugebaut ist, sondern eine optimale Knochendichte, wenn wir es nach einer Messung betrachten würde, sehr schön aufbauen können und ausbauen können. Und dann haben wir wirklich für später auch eine funktionelle Reserve. Das ist jetzt für alle die uns zuhören. hören, sagen, oh, das habe ich leider verpasst. Trotzdem würde ich dazu sagen, dann fängt man jetzt trotzdem damit an. Ja, die Muskulatur zu trainieren ist etwas, was an unterschiedlichen Stellen extrem wichtig ist, aber natürlich im Laufe des Lebens und im Idealfall habe ich früh damit begonnen und wirklich eine hohe knochendichte Basis mir geschaffen und damit eine Reserve aufgebaut. Ansonsten baut man sie direkt quasi mit ein. So, wenn wir dann weitergehen über, was soll ich dann im Idealfall trainieren, ist, glaube ich, schon relativ klar geworden. Es braucht den mechanischen Reiz. Wer kein Interesse daran hat, irgendwie ein Fitnessstudio und Krafttraining und irgendwelche Hanteln zu bewegen, wer das nicht machen möchte, völlig legitim. Aber man kann es natürlich versuchen, im Alltag auch mit zu integrieren, auch wirklich anfangen, schwerere Gewichte zu heben, da nicht zurückzuhalten und es nicht auf das Alter zu schieben. Natürlich dosiert und langsam anfangen. Nicht von heute auf morgen den Zentnersack von links nach rechts bewegen, aber das auf jeden Fall durchaus mit steigern und funktionell zu arbeiten. Und diese Funktionalität ist ins hohe Alter natürlich auch wichtig, dass man quasi sowas wie Sturzprophylaxe natürlich sehr angewandt trainiert, dass man sich abfangen kann und viele Dinge quasi hier an den Stellen auch mit berücksichtigt und letztendlich durchgehend im Laufe des Lebens und wenn man noch nicht damit angefangen hat, im Alltag auch Treppen, Dinge zu tragen und Belastungswechsel wirklich, wirklich versucht, konsequent mit einzubauen. Schwimmen und Radfahren ergänzen noch so als Ausdaueraktivitäten, das passt auf jeden Fall gut. So, und dann würde ich wirklich noch ergänzen, genug Energie und Baustoff zur Verfügung zu stellen. Ja, das heißt, man muss nicht unweigerlich irgendein Calciumpräparat oder Phosphatpräparate mit einnehmen, aber ich kann das wunderbar aus grünem Gemüse beispielsweise mit abdecken. Ich sollte auf jeden Fall, was hatten wir gesagt, ist Knochen eigentlich, Kollagenstrukturen, ich sollte auf jeden Fall genügend Eiweiß in meiner Ernährung mit einbauen und ja, durchaus meine Vitamin D3-Zufuhr mit berücksichtigen und auch mit abdecken. Ganz grundsätzlich gar nicht mit einer Hochdosistherapie, wenn nicht notwendig, sondern wirklich, dass man das begleitend hier gut mit einbauen kann. Energiemangel, und ich erwähne das nochmal, ist gerade auch für jüngere Patientinnen ganz besonders nochmal mit zu erwähnen, einer der Faktoren, wo Osteoporose sehr viel früher im Leben stattfinden kann. Wenn es zu einem relativen Energiemangelsyndrom kommt, durch vielleicht sehr viel Sport und Unterernährung in der Kombination, ist der veränderte Knochenstoffwechsel ein sehr wesentlicher Faktor, der hier mit einhergeht und dann unter Umständen auch Frakturen und Fragilitätsfrakturen, die auftreten können. Und natürlich darf man im Hinterkopf behalten, wenn so viele Faktoren den Knochen beeinflussen, von innen, also vom Knochen selbst, aber eben auch von außen, dann sollte man natürlich frühzeitig darauf achten, wenn man als Frau beispielsweise mit einer frühen Menopause zu tun hat oder die Verwendung von Glukokortikoid-Hormonen, also Cortisol beispielsweise, mit einer Rolle spielt, wenn Untergewicht eine Rolle spielt, wenn es Erkrankungen gibt, die mit Malabsorption einhergehen, ne? Also irgendwie vielleicht die Bauchspeicheldrüse, exokrine Pankreasinsuffizienz haben wir zugesprochen, die Schilddrüse in der Überfunktion ist, ist ein relatives Energiemangelsyndrom gibt. Das sind Frühwarnzeichen, was nicht unweigerlich dann dazu führen muss, aber dass man hier wirklich dieses Thema im Blick behält und versucht, Knochenstoffwechsel bestmöglich mit zu unterstützen und begleitend einige Dinge unterstützen, wie jetzt gerade erwähnt, mit in den Alltag zu integrieren.
Leute, eine spannende Folge, ein großartiges Thema und starke Erkenntnisse, die uns die Wissenschaft und damit auch Matthias Baum hier liefert. Ich kann nur sagen, herzlichen Dank. Wir haben viel gelernt. Was nehmen wir mit? Unsere Knochen sind also weit mehr als nur das Gerüst unseres Körpers. Sie werden ein Leben lang umgebaut, sie speichern den Großteil unseres Kalziums und Phosphats und sie stellen diese Mineralstoffe für ja zahlreiche andere lebenswichtige Prozesse jederzeit bereit. Gleichzeitig stehen unsere Knochen in einem echten Austausch mit unserem Stoffwechsel und unserem Immunsystem. Und vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieser Folge, Knochen werden eben nicht allein durch Kalzium stark. Sie brauchen Bewegung, Belastung und den Zug von Muskeln, Sehnen und Bändern, um das Signal zu erhalten, sich wieder zu erneuern und stabil zu bleiben. Matthias, danke nochmal für diese spannenden Einblicke. Und Leute, an euch die Frage, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Osteoporose oder wenn ihr konkrete Erfahrungen teilen wollt oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eure Nachricht direkt in die Kommentare unter diese Folge bei Spotify. Am nächsten Montag gibt es die nächsten Health Nerds mit einem spannenden Deep Dive. Bis dahin, Leute, eine gute Zeit, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Und fliegt nicht so weit raus ins Weltall.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.